ich sage Ihnen ein ganz herzliches Grüß Gott und einen recht schönen guten Morgen, sehr geschätzte Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem Vortrag. Wenn Sie nicht genau wissen, was heute kommt, umso besser, dann haben Sie keine Erwartungen. Dann kann ich die zumindest nicht enttäuschen. Das Thema, was glaubt Österreich, ist ja allein schon ein abendfüllendes Thema. In Österreich wird alles geglaubt. Es gibt gar nichts, was nicht geglaubt wird. Wenn Sie mir nicht glauben, dann kennen Sie zu wenig Leute. Sie müssen nur mit den Leuten reden, was die alles glauben. Deshalb, es ist natürlich der Titel sehr übertrieben. Was glaubt Österreich? Das kann ich Ihnen nicht wirklich sagen. Was ich Ihnen aber versuche zu erklären ist, welche Religiosität gibt es also bei uns in Österreich? Weil wir ja in diesem Semester in den Blickpunkten über die Säkularisierung wird hier gesprochen. Sie werden noch so viele Vorträge hören über die Verdunstung des Christlichen, über die Entkirchlichung. Und da bitte ich Sie halt, jetzt habe ich mir gedacht, am Anfang sage ich Ihnen, alle Christen sind nicht weggegangen. Alle sind nicht aus der Kirche ausgetreten. Und wenn ich der letzte Christ in Wien bin, einen wird es dann immer wieder geben. Deshalb auch am Anfang von der Säkularisierung, diesem Vortrag, bei aller Dramatik der Säkularisierung. Wer die Kirchengeschichte kennt, denkt sich, es ist ja unglaublich. Noch nie hat es in der Kirchengeschichte solche Veranstaltungen gegeben wie hier, dass sie um 9 Uhr Christen zusammenkommen, ich muss ja sagen, wir müssen mal am Pfarrer, dass die zusammenkommen und sich über Religion interessieren. Das war noch nie. Das ist also etwas, was Sie auch in dieser Zeit natürlich schon auch sehen müssen. Auch wenn es nicht in den Medien ist. Wenn Sie nur Medien lesen oder nur die Information von dort haben, dann sind Sie halt sehr einseitig gebildet. Gebildet sind Sie auch, aber sehr einseitig. Und deshalb danke ich dem Ehepaar Großebner sehr, dass ich die Gelegenheit habe, auch über die noch nicht gänzliche Entchristlichung in Österreich einfach zu sprechen. Ja, es ist wahr, es treten Zehntausende pro Jahr aus unserer katholischen Kirche, aber auch aus der evangelischen Kirche aus. Im vergangenen Jahr waren es etwas über 85.000. Und natürlich bedeutet das einen gewissen Bedeutungsverlust und bedeutet eine gewisse Entkirchlichkeit. Aber, ich muss Ihnen sagen, zur selben Zeit gibt es eine Zunahme von sogenannten christlichen Gemeinschaften außerhalb der beiden Großkirchen. Wir müssen uns auch als Katholiken daran gewöhnen, dass wir das Monopol auf Religion verloren haben. Man muss heute nicht mehr einer der beiden Großkirchen angehören, um Religion zu haben. Es gibt eine unglaubliche, freischwebende Religiosität in Österreich mit christlichen Wurzeln, ein bisschen Buddhismus dabei, ein bisschen Esoterik. Aber im Grunde genommen, wenn Sie so die Österreicher folgen, ja, gläubig bin ich also schon. Immer wieder sagen es auch Menschen, die aus der Kirche austreten und die Kirche verlassen, ich bin aus der Kirche ausgetreten, aber mit meiner Gläubigkeit hat das nichts zu tun. Das haben Sie sicherlich auch schon des Öfteren gehört. Und so gibt es ein großes Kontingent in Österreich an Gruppierungen, an Institutionen, die sich auch um die Weitergabe vom Glauben einfach bemühen. Und über diese Gruppierungen habe ich mir gedacht, erzähle ich Ihnen ein bisschen was, gell? Denn, und da berufe ich mich auf diese alle 10 Jahre entstehende Wertestudie dieser Religionsmonitor 2008, kam einer, ich bringe ein bisschen was über 2018, das ist der neueste, gell? Der nächste kommt der 2028 und da weiß ich nicht, ob es mir noch gibt. Deshalb beziehe ich mich auf den von 2018. Und da darf ich Ihnen sagen, für Österreich ist in Bezug auf Religion ein Unikum. Was wir, nicht nur in der EU gibt es das sonst nicht, sondern in der ganzen Welt gibt es das nicht. Österreich teilt Religionen in 3 Gruppen ein. Auf die Idee muss da mal kommen. Das heißt, wir haben eine Gruppe, das ist die oberste, das sind die gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften. Das sind zurzeit 16. Von denen hat aus der Fülle von Religionen der Staat zu unterschiedlichen Zeiten einmal gesagt, aha, die sind schon religiös, aber der Staat sagt nicht nur, dass die religiös sind, sondern der Staat sagt auch, sie sollen ganz bestimmte Möglichkeiten haben, ihre Botschaft zu verkünden. Das heißt, der Staat gibt also sozusagen das Platze, dass das, was die lehren, vielleicht hilfreich ist für das Gelingen des Zusammenlebens in Österreich. Und sie haben deshalb auch die Möglichkeit, dass sie ihre Botschaft verkünden können. Wie zeigt sich das? Alle 16 Gruppen, die ich Ihnen hier aufgeschrieben sind, über Jahrhunderte entstanden, haben ganz bestimmte, also Vorrechte sage ich nicht, sondern sie haben halt ganz bestimmte Möglichkeiten. Zum Beispiel, es gibt gewisse Steuersätze. Alle, die in der Pfarrkanzlei arbeiten, wissen, die ersten drei Veranstaltungen sind immer ein bisschen steuerfrei, gell? Ab der vierten müssen wir ein bisschen was zahlen und sogar. Und wir haben auch die Möglichkeit, dass wir unsere Botschaft in vielen Institutionen verkünden können. Das kann im Spital sein, Sie kennen vielleicht die Krankenhausseelsorge. Alle 16 Gruppierungen haben die Möglichkeit, im Krankenhaus das zu machen. Wir haben es beim Bundesheer, wir haben es in vielen Institutionen und vor allem, weil ich so viele Pädagogen sehe, wir haben natürlich die Möglichkeit, unsere Botschaft im öffentlichen Unterricht anzubringen. Das ist nicht in allen Ländern so. Wir haben die Möglichkeit, Religionsunterricht an allen öffentlichen Schulen durchzuführen. Dass nicht alle 16 das haben, werde ich Ihnen auch sagen, warum. Da gibt es nämlich anständige Gründe und unanständige Gründe, warum manche Religionen, die es könnten, Unterricht in unseren Schulen nicht veranstalten wollen. Das ist die erste Gruppe. Die zweite Gruppe, die ich Ihnen unten geschrieben habe, sind seit dem Jahre 1998 die sogenannten religiösen Bekenntnisgemeinschaften. Das sind zurzeit 11. Wenn Sie die anschauen, einige kennen Sie, die Sie nicht kennen, da sage ich Ihnen ein bisschen etwas dazu. Das sind jetzt 11 religiöse Bekenntnisgemeinschaften, von denen der Staat sagt, die gibt's, aber er tut nichts dazu, dass sie ihre Botschaft verkünden können. Das heißt, sie haben keinen Religionsunterricht, keine Steuerbefreiung, sind nicht beim Bundesheer und so weiter. Jetzt, das heißt nicht, dass die schlechter sind, aber der Staat hat halt gedacht, naja, so, für Österreich ist es nicht unbedingt notwendig, dass sie auch gesetzlich anerkannt sind. Wobei ich Ihnen sagen muss, diese religiösen Bekenntnisgemeinschaften streben natürlich schon diese gesetzliche Anerkennung an. Und da hat der Staat gesagt, gut, das ist möglich. Er hat Bedingungen gestellt. 2, er hat gesagt, er müsse also mindestens 10 Jahre als religiöse Bekenntnisgemeinschaft sein. Ihr dürft nicht allzu viel Unruhe in das Land gebracht haben. Und ihr müsst 2 Promille der österreichischen Gesellschaft als Mitglieder haben. Das sind zurzeit 18.000. Längst nicht alle Gruppen bringen also das zusammen. Aber wenn sie diese 2 Sachen erfüllen, gibt es ein Ansuchen an das Kultusamt und es ist möglich, dass sie dann nach einiger Zeit auch als religiöse als gesetzlich anerkannte Kirche oder Religionsgemeinschaft aufgenommen werden sind. Das gibt's. Und dann die dritte Gruppe. Die dritte Gruppe habe ich Ihnen nicht aufgeschrieben, weil die ja sehr umfangreich ist. Und da muss ich Ihnen Folgendes sagen. Es gibt in Österreich etwa 600 eingetragene Vereine. Bei uns kann alles Verein sein. Die Jäger, die Wüder, alles. Nur nicht Religion. Das sollen sie nicht sein. Bei Religion, da haben wir ja die Möglichkeit, dass sie als Religion anerkannt sind. Jetzt gibt es aber Gruppierungen, wie zum Beispiel Scientology oder Fiat Lux, die von sich aus sagen, sie sind religiös. Wenn Sie zum Beispiel denken, Scientology sagt sogar, Scientology Church in Wien, die es da gibt, der Staat sagt, na, religiös, das ist bei euch ein bisschen nicht so sichtbar. Ihr seid mehr ein kommerzieller Verein, ein Immobilienverein, es geht bei euch mehr um das Geld. Da meinen Sie nicht die katholische Kirche, sondern da meinen Sie Gruppierungen, die halt so in den Vereinen einfach sind. Und da gibt es also von den 600 auch einige Dutzend, die wollen natürlich als Religion anerkannt werden, aber der Staat sagt, na, ihr seid mal zu wenig religiös. Wie finden Sie das eigentlich, dass der Staat beurteilen kann, ob ein Scientologe religiös ist oder nicht? Das führt natürlich dazu, dass wir sehr viele Klagen haben. Die Juristen unter Ihnen wissen, es gibt eine Fülle von Klagen an die Österreichische Republik, vor allem aus Kalifornien, von Scientology, die also sagen, es ist unerhört, dass sie uns nicht als Kirche anerkennen, obwohl wir sowas von religiös sind. Sie spüren also schon, dass, da hat sich der österreichische Staat eingelassen, ein bisschen Religion zu definieren, was also Religion einfach ist. Bei zwei Gruppierungen hat er das also festgestellt, bei der einen Gruppe, bei der ersten sagt er, die gibt es nicht nur, sondern die ist sogar gut, dass es sie gibt. Bei der zweiten Gruppe sagt er, na gut, die gibt es, aber es ist mir wurscht, wie sie sich vermehren. Und bei der dritten Gruppe sagt er, die sind ja nicht einmal religiös. Das heißt, und jetzt um Ihnen zu zeigen, weil diese Gruppe ja immer wächst, kann man sagen, auf der einen Seite gibt es eine Säkularisierung, auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Stärkung von ganz bestimmten Gruppierungen, religiöse Gruppierungen. Jetzt muss ich Ihnen sagen, wie stark diese Gruppierungen sind von den Zahlen her. Ich werde Ihnen schon Zahlen nennen, aber wenn Sie andere Zahlen haben, ist mir auch recht. Ich sage Ihnen warum. Es wird in Österreich seit der Haushaltsabgabe 2001, war das letzte Mal, dass die Statistik Austria bei uns einen Haushaltsbogen nach dem religiösen Bekenntnis gefragt hat. Alle 10 Jahre machen wir das. Jetzt haben wir schon 2011 und 2021, haben wir nicht mehr nach dem religiösen Bekenntnis gefragt. Es steht auch im Pass nicht mehr also drinnen. In Österreich ist nämlich Religion nicht nur Privatsache, sondern auch Geheimsache. Das heißt, und jetzt die Zahlen, die ich Ihnen sage, sind zum Teil von den Gruppierungen selbst. Da kann man ein bisschen schwindeln, gell? Da habe ich dann immer 10% abgezogen. Oder es ist auch so, dass wir religiöse Gruppierungen haben, die nicht die Menschen zählen, die Anzahl, sondern die Familien zählen. Wenn Sie bei uns die rumänisch-orthodoxe Kirche fragen, wie viel Leute seid ihr denn, sagen die 800 Familien. Na, was denn? Wenn das jetzt alle Single-Haushalte sind, sind es 800. Wenn das aber, was der mit viel Kinder sind, dann sind es also 4.000, 5.000, 6.000. Das heißt, die geben nicht die Anzahl an, sondern die geben die Familien. Das heißt, alle Zahlen, die ich Ihnen heute sagen werde, sind also zum Teil aus einer Statistik der Gruppe selbst oder aus einer Erfahrung, wie man in etwa sagen könnte, so haben sie sich also vermehrt. Zur Religiosität in Österreich, obwohl wir also viele Austritte haben, im Selbstverständnis der Österreicherinnen und Österreicher ist die Religiosität oder die Angabe der Religiosität erstaunlich stabil. Es bezeichnet sich rund 63%, das sind immerhin 2/3, als religiöse Person. 29% sagen, ich bin nicht wirklich religiös, und 4% sind also klassische Atheisten. Das heißt, wenn Sie einmal einen klassischen Atheisten treffen, ja, haben Sie nur 4%, da haben Sie ein Glück, dass Sie den erwischen. Das ist also 4%. Ganz anders andere Länder in Europa, wenn Sie zum Beispiel die religiösen Staaten, sagt mir immer, sind ganz vorne. Obwohl ich Ihnen sagen muss, das wird da immer ein bisschen weniger. Gell? Ganz vorne sind hier, religiös gesprochen, katholisch gesprochen, sind Polen, Irland, Spanien und Italien. Religiös ausgedünnt sind natürlich auch viele Staaten in Europa. Ausgedünnt ist Schweden, ist Finnland, aber Norwegen. Also die skandinavischen Staaten, die nicht primär religiös sind, die also nicht primär katholisch sind, sondern protestantisch, und da gibt es ein anderes Verständnis. Auch die weltanschaulich kognitive Ebene ist relativ stabil. Also rund 2/3 geben an, dass sie auch an Gott glauben. Wenn du aber näher fragst, ja, an welchen Gott, was der davon von den 2/3 sagt, dann 1/3 noch ein persönlicher Gott. Das wird schon katholisch, gell? Und dann die meisten aber sagen, na, ein höheres Wesen oder eine geistige Macht, das sind etwa 48%, gell? Wenn du dich nicht traust, Gott auszusprechen, aber irgendwie denkst, es wird dir da was geben, sagst halt ein höheres Wesen oder eine höhere Macht oder so, gell? Sie kennen das ja auch aus vielen religiösen Gesprächen. Es ist gar nicht so einfach, dass du sagst, ich glaube an Gott. Hier natürlich schon. Das ist ein geschützter Raum. Da passiert mir gar nichts. Das ist eine katholische, evangelische Blase. Wissen Sie, also da kann ich 100-mal Gott sonst vorstellen. Aber in der Gesellschaft ist das, also klingt natürlich ein bisschen banal. Da ist es fast besser, wenn du sagst, religiös, irgendwas wird. Ich habe vor kurzem ein Interview von der Stöckel gelesen. Was das so Thema generell so ein bisschen ein Nahverhältnis zur Religion nach. Auch die hat gesagt, Gott ist was der. Also sie sagt, so genau was ist nicht. Sie sagt eher ein höheres Wesen. Das heißt, die Kirche aber spricht natürlich von einem personalen Gott. Übrigens noch eine kleine Bemerkung auch, dass ich sage, es wird bei uns alles geglaubt. Es glauben in Österreich mehr Leute an Engel wie an Gott. Das heißt, der Engelglaube ist sehr verbreitet. Und ich denke mir auch, warum ist das eigentlich so? Ich denke mir immer, wissen Sie, Gott kann man nicht küssen. Engel aber schon. Das heißt, es sind einfach einen, die Engel irgendwie näher, also die kann man irgendwie sich kuscheln, die kann man sich wohin stellen. Mit Gott, das ist halt doch der Entfernte. Und wenn sie ein Kreuz auch noch haben, dann ist es überhaupt verstehe. Also den küssen ist blöd, weil er am Kreuz hängt. Aber einen Engel, den sie am Nordkastel stehen haben, das geht natürlich also schon. Das heißt, und von unseren Katholiken glauben eben auch schon ungefähr 2/3 an einen personalen Gott und die anderen an ein höheres Wesen. Übrigens, das ist ja das Thema vom ganzen Seminar, dass natürlich die Religiosität der Österreicher und die Bindung an eine religiöse Institution abnimmt. Das können Sie auch sehen am Besuch eines Gottesdienstes. Wir testen immer oder zählen immer die Gottesdienstbesucher 2-mal im Jahr. Nicht zu den Hochfesten, sondern einmal im Frühling und einmal im Herbst. Und gingen vor rund 30 Jahren noch 50% der Christen mindestens einmal im Monat zum Gottesdienst, so waren es 2018 nach diesem Religionsmonitor 36%, die also einmal im Monat einen Gottesdienst besuchen. Wobei ich Ihnen jetzt sagen muss, die neuesten Untersuchungen sagen ja auch, dass wir, wenn wir zum Beispiel bei Servus TV einen Gottesdienst sehen, ja, das ist für uns gleich. Kommunion haben wir keine, aber, also es hat durch die Pandemie, hat sich das sehr stark verändert, dass wir auch durchaus bei, und jetzt muss ich sagen, durch den Kapriz, der da ist, kann ich das leicht sagen, die Predigten bei diesen Gottesdienstübertragungen sind hervorragend. Da müssen Sie in Wien schon ein paar Pfarrer besuchen, dass Sie so einen Pfarrer finden, der also so einfach predigt. Deshalb schaut man sich das dort genau an und das wird dann durchaus auch als Teilnahme am Gottesdienst bezeichnet. Man wollte ja auch vor einigen Jahren schon, hat es auch bei uns einen Priester gegeben, der wollte auf Beicht hören über Internet. Und da hat die Kirche dann gesagt, du, das geht aber nicht. Das muss immer noch ein persönlicher Bezug einfach sein. Und dann, also das Selbstverständnis, katholisch zu sein, evangelisch zu sein, das schwindet. Bevor ich katholisch sage, sage ich eher, ich bin eher religiös. Und wenn ich das ein bisschen konkretisieren will, sage ich, ich bin christlich. Und wenn ich den anderen schrecken will, sage ich, ich bin katholisch. Das heißt, also, das ist schon eine gewisse emotionale Schwierigkeit, so in der Gesellschaft das zu erzählen. Das heißt, gleichzeitig, weil wir auch eine Pluralisierung von Religionen einfach haben. Wir haben zwar eine Abnahme der Großkirchen in Österreich, aber wir haben auch eine unglaubliche Zunahme der orthodoxen Gruppierungen. Ich werde Ihnen dann die Zahlen nennen, deshalb haben wir ein bisschen einen Klick mit unseren Kirchen. Bevor wir die Kirchen, die leer stehen, zu einer Diskothek oder einem Kaufhaus machen, gehen wir es lieber einer orthodoxen Kirche, weil die das dann also brauchen kann. Gell? Was uns natürlich nicht gelungen ist, wissen Sie vielleicht bei der Minoritenkirche, die ja von den Minoriten für die Italiener in Wien einfach waren, die haben wir auch auf den Markt gegeben. Und Sie wissen vielleicht, dass die Pius-Bruderschaft sagt, wir haben ein Geld, wir nehmen die. Und die italienischen Katholiken können dort aber nach wie vor am Sonntag einmal einen Gottesdienst also abhalten. Das heißt, wir haben bis jetzt in unserem Staatsgebiet Österreich zwar Kirchen hergegeben, aber wir haben sie also so hergegeben, dass sie auch als Kirchen anderer Konfessionen einfach verwendet werden. Was ich Ihnen sagen muss, aber das ist nicht Thema von heute, dass natürlich die islamische Glaubensgemeinschaft einen unglaublichen Zuspruch gefunden hat. Ich habe vor einigen Tagen, ich habe da zweimal hinschauen müssen, ich gehe durch die Kärntnerstraße und gehe bei einer Seitengasse, in einer Nische sehe ich einen Mann, wie er dort betet. Dann schaue ich auf die Uhr, es war 12:30. Das war das Mittagsgebet. Zum Mittag habe ich noch nie gesehen, dass wir auch im ersten Bezirk auf der Straße einen Mann haben, der um 12:30 Uhr das Mittagsgebet Richtung Mekka sozusagen verrichtet. Wir haben früher manchmal, wenn Menschen bei der Kirche vorbeigegangen sind, ein Kreuzzeichen gemacht. Das gibt es also heute auch in der Regel heute so, also nicht mehr. Weil auch Pädagogen da sind, wir haben auch untersucht, welche Bedeutung hat die Religiosität für die Kindererziehung. Und da darf ich Ihnen sagen, es ist nur mehr für 14% der Eltern eher wichtig. Das heißt, heutige Erziehungsziele sind eher Verantwortungsgefühl, gute Manieren mit 80% und Toleranz gegenüber Mitmenschen und Respekt. Könnte man sagen, ist ja auch ein religiöser Wert, wird aber nicht als solcher sozusagen verstanden. Demgegenüber ist der Ruf christlicher, vor allem katholischer Privatschulen ungebrochen. Und jetzt könnten Sie glauben, wegen der Religiosität. Ich will Ihnen das Herz ja nicht schwer machen, aber vor Jahrzehnten haben wir einmal eine Untersuchung gemacht, warum Eltern ihre Kinder an eine katholische oder auch evangelische Privatschule geben. Und wir hatten ja, als Untersucher hatten wir eine bestimmte Idee. Wir haben gedacht, na, die werden ja, weil die religiöse Erziehung von zu Hause fortgesetzt werden kann, weil einfach ein Leben mit Glauben viel schöner ist, weil es ein glückliches Leben ist. Als das Ergebnis war, wenn Sie davon nie was gehört haben, haben Sie recht, weil wir das nicht veröffentlicht haben. Weil wir uns einfach gedacht haben, das ist peinlich. Ich muss Ihnen nämlich sagen, es sitzen ja einige da, die da noch mitgemacht haben bei der Untersuchung, sehe ich gerade, weil wir einfach die Idee, dass Kinder an eine katholische Privatschule, auch wenn man da ein bisschen bezahlen muss und so weiter, ist einfach einmal, weil das Leistungsniveau höher ist, weil sie hier eben noch ganz bestimmte Manieren lernen und weil sie halt natürlich nicht so viele, unter Anführungszeichen, Ausländer haben. Jetzt war das gegen unsere Überzeugung, haben wir gesagt, nein, veröffentlichen können wir das nicht. Heute traue ich mir das nur sagen, weil das schon Jahrzehnte her ist. Es hat sich aber wahrscheinlich nicht allzu viel noch geändert. Das heißt also, so viel. Und wann steigt jetzt eigentlich die Bedeutung von Religion? Es gab im Jahre 2015 eine ganz merkwürdige Erfahrung bei der großen Flüchtlingswelle, als sich die Kirchen ja sehr für die eingesetzt haben, dass sie relativ viele Personen gefunden haben, die hier mitgeholfen haben. Was heißt das? Wenn Kirche ein bestimmtes Ziel und ein Engagement hat, dann kann es schon sein, dass sich Menschen, die sonst nicht dabei sind, für dieses Ziel einfach engagieren. Da hat es zum Beispiel die Caritas hat gesagt, es waren um 35% mehr Mitarbeiter, die sich 2015 bei der Caritas gemeldet haben, dass sie mitarbeiten wollen. Das zeigt uns nur, wenn wir so konkreter werden, dann ist es durchaus möglich, dass wir das Herz der Menschen einfach ansprechen. Und so kann man sagen, ist Religiosität im Wandel? Aber je nachdem, wo sie einfach stehen, dass sie einfach sagen, es ist ein bestimmter Bedeutungsverlust, aber gleichzeitig auch ein Bedeutungsgewinn, weil ich Ihnen ja gesagt habe, sowas wie Sie heute, dass Sie sich so am Vormittag, verstehen Sie, so dafür interessieren, dass Sie so berühren. Für mich ist das selbstverständlich. Ich habe sonst nichts gelernt, verstehen Sie, ich war frei. Aber Sie können ja vieles andere auch an diesem Vormittag machen. Und dass Sie hierher kommen, das rührt natürlich in einer besonderen Weise. Und jetzt habe ich mir gedacht, erzähle ich Ihnen einfach so ganz kurz nur, wann wir angefangen haben, diese gesetzlichen Kirchen staatlich anzuerkennen. Das war natürlich schon im 19. Jahrhundert. Das erste war durch das Staatsgrundgesetz, haben wir ein paar Jahre später, dann vor allem die katholische Kirche und die evangelische Kirche 1874 staatlich anerkannt. Nur ein Beispiel oder Zahlen. Für Österreich gibt es heute 4,7 Millionen Katholiken und etwa 265.000 evangelische Christen. Beide Gruppierungen werden in der Regel ein bisschen weniger. Acht Jahre nach dem Staatsgrundgesetz haben wir also diese beiden Kirchen also anerkannt. Es ist etwas dazugekommen, dass 1933 auch das Konkordat mit der Kirche und Staat geschlossen wurde, das also 1957 endgültig anerkannt wurde. Und für die katholische Kirche oder für die evangelische auch ist natürlich 1939 Dramatisches passiert. Bis dahin, das wissen Sie alle nicht, das vom Krieg war, das ist eine Notion, bis dahin wurde ja all die Priester vom Staat her sozusagen bezahlt. Das heißt, wie wir es heute auch noch in den evangelischen, also Kirchen Schwedens, Norwegen und so weiter, England auch zum Beispiel haben. Und da hat es den sogenannten Religionsfonds gegeben. Das war ein Vermögen der Kirche, mit der sie halt die anderen pastoralen Dinge halt bezahlt hat. Das wurde 1939 eingezogen, konfisziert und damit ist dann der sogenannte Kirchenbeitrag, es ist keine Kirchensteuer. Es ist ein Unterschied zwischen, die Deutschen haben eine Kirchensteuer. Österreich hat einen Kirchenbeitrag. Jetzt werden Sie fragen, was ist der Unterschied, gell? Ich bin kein Jurist, aber das ist so leicht zu erklären. Eine Kirchensteuer wird abgezogen, da kriegen Sie es gar nicht. Ein Kirchenbeitrag müssen Sie das also hingeben. Ist natürlich schon ein bisschen ein Unterschied. Die Deutschen ziehen Ihnen das gleich ab, das Kirchensteuer, wir haben einen Kirchenbeitrag, Sie kriegen das Geld und Sie müssen von Ihrem Geld, ist natürlich ein bisschen blöd, gell? Jetzt hast du den Hunderter schon und dann musst du an der Kirche geben. Die Deutschen spüren das gar nicht, dass ein Hunderter mehr hätten. Oder sie spüren es schon, aber es wurde ihnen ja abgezogen. Und weil dieser Religionsfonds 1939 einbehalten wurde, hat man nach dem Krieg gesagt, wie viel ist denn das also gewesen und hat das eben je nachdem ein bisschen erhöht. Und wenn Sie mich fragen, wie viel war denn das vor zwei Jahren, da habe ich die Zahl, es sind 23 Millionen Euro, die der Staat jährlich der Kirche zahlt. Sagen Sie, na das ist aber sehr viel. Natürlich ist es viel, aber Sie haben auch viel genommen, 1939. Das heißt also hier, spüren Sie schon, und es war natürlich gedacht, diese Rechnung ist nicht aufgegangen. Bei der Einführung des Kirchenbeitrags hat man gedacht, das werden die Leute nicht zahlen. Das schaffen die Österreicher nicht. Und man hat so im NS-Regime versucht, die Kirche zu minimalisieren. Sie wissen, das ist ja nicht geglückt. ich will ja sagen, obwohl wir weniger werden, der Kirchen, also der Kirchenbeitrag unserer Erzdiözese Wien ist ein bisschen gestiegen. Das heißt, weil die weniger sind, zahlen mehr. Das heißt, noch haben wir ein bisschen mehr Kirchenbeitrag als im Vorjahr, obwohl wir weniger Leute sind. Das wird sich irgendwann mal ändern. Gell? Aber wenn wir gar keine Leute mehr sind, brauchen wir auch keinen Kirchenbeitrag mehr. Also dann hat sich das Problem ja hier ohnehin gelöst. Für die Schulen darf ich Ihnen auch noch sagen, 1962 hat es einen Schulvertrag zwischen dem Vatikan und der katholischen Kirche in Österreich gegeben und da hat der Staat gesagt, wir übernehmen 60% der Lehrerkosten an katholischen Privatschulen. 1971 hat der Staat gesagt, wir übernehmen alles. Also 100% der Lehrerkosten. Sacharfahren bleibt nach wie vor bei den professionellen Schulen. Das professionelle Schulwesen in Österreich ist relativ gut ausgebaut. Ich darf Ihnen sagen, 8% der österreichischen Kinderschülerinnen und Schüler besuchen eine konfessionelle Schule. Ist natürlich jetzt für Österreich in Ordnung, ist aber unverhältnismäßig wenig im Verhältnis zu anderen Ländern. Ich sage Ihnen, Frankreich hat 31%, Belgien, Holland, Großbritannien 28%, 27% der Kinder dort sind in konfessionellen Privatschulen. Warum? Weil Sie vielleicht auch wissen, dass man in Österreich davon ausgeht, dass eigentlich die Religionen durch den Religionsunterricht ganz gut abgesichert sind. Das heißt, auch wenn Sie christliche Eltern sind, können Sie sicher sein, dass Ihr Kind in einer öffentlichen Schule Religionsunterricht hat. Das ist zum Beispiel in Frankreich nicht so. Da gibt es keinen Religionsunterricht an den Schulen. Dafür haben die französischen Schulen Mittwochnachmittag immer frei. Und da können ihre Kinder in die jeweilige Gruppierung gehen, die Katholiken in katholische Kirchen, die Moslem in eine Moschee und so weiter, immer Mittwochnachmittag. Aber die Schulen sind jede Art von Religion natürlich untersagt. Frankreich ist für die EU das ein laizistischer Staat, einfach wo Religion nicht vorkommt. Deshalb ist auch dort das katholische Schulwesen, das religiöse Schulwesen relativ stark ausgebaut mit rund 30%. 30% der französischen Schülerinnen und Schüler besuchen also eine konfessionelle Schule. Dann zur evangelischen Kirche nur ganz kurz. Sie haben ähnliche Probleme wie wir. Es ist nicht Ort und Zeit, um zu sprechen, müssten wir uns ein bisschen evangelischer werden, zum Beispiel mit dem Zölibat und so, wissen Sie, oder Frauen als Priesterinnen. Jetzt darf ich Ihnen sagen, die evangelische Kirche hat das alles. Und trotzdem haben sie natürlich auch einen Verdunstungsprozess. Es gibt rund, ich habe Ihnen gesagt, 265.000 Evangelische und das ist entstanden durch Josef II. 1791 durch das Toleranzpatent, wo es eine große Befreiung vom Evangelischen also gab. AB und HB haben wir bei uns. AB ist Augsburger Bekenntnis, Luther. HB, helvetisches Bekenntnis, Zwingli und Calvin. Jetzt gibt es für den Religionsunterricht einen Vertrag, dass AB und HB zusammen evangelischen Religionsunterricht haben, mit einer einzigen Ausnahme. Es gibt eine Stadt in Österreich, da haben wir sogar evangelischen Unterricht HB und evangelischen Unterricht AB. Und das ist Oberwart. Oberwart im Burgenland. Und warum? Weil als die Evangelischen aus dem Westen Österreichs vertrieben worden sind, war das Ganze gegen Osten gezogen. Wir in Niederösterreich sagten, damit wir auch keine Evangelischen brauchen. Gell? Die Herren damals gab es ja Burgenland nicht, aber in Westungarn, die Paternis im Süden und auch im Norden, diese zwei Stämme haben gesagt, wir können die Evangelischen brauchen. Wissen Sie warum? Weil sie erstens einmal relativ gescheit waren und fleißig waren und tüchtig waren. Und da hat man also schon im frühen Burgenland evangelische Kisten gesagt, ihr braucht nicht mehr bis Rumänien, bleibt bei uns. Nicht? Das haben sowohl die Paternis im Süden als auch im Norden hat man das also gesagt. Und das ist heute auch noch so. Und wenn Sie Oberwart ein bisschen besser kennen, es ist ja schön, Oberwart, gell? Sie werden sehen, es gibt ein eine HB-Siedlung. Helvetisches Bier. Also du glaubst, du bist in der Schweiz. So sauber. Verstehst? Und du kennst fast die Grenze. Ah, da sind jetzt wieder die Katholiken. Also das kennt man fast. Und die haben eben, weil sie noch relativ viele Kinder haben, das geht ja nur so lang, als sie halt noch so viele Kinder haben, gell? Haben wir einen evangelischen Unterricht HB und AB gesondert. Aber sonst ist alles gemeinsam. Und dann diese einzelnen anderen Kirchen, die ich Ihnen hier aufgelistet habe, die israelitische Religionsgemeinschaft ist auch seit 1874, weil wir ja, und jetzt sage ich Ihnen etwas, es gibt zurzeit Studien, wo man nicht weiß, seit wann gibt es Juden auf dem österreichischen Staatsgebiet. Bis vor kurzem haben wir immer gesagt, seit dem Mittelalter. Es gibt jetzt die ersten Funde in Carnuntum, aber die sind noch nichts abgehört. Wo wir sagen, es hat dort auch schon Soldaten gegeben, die Juden waren. Aber das müssen eine besondere Spezies von Juden gewesen sein, weil ja Soldaten dem Kaiser verpflichtet waren und Juden dem Kaiser natürlich nicht verpflichtet. Das heißt, wir wissen noch nicht genau, welche Spezies von Juden das also waren. Aber man hat Kultgegenstände jetzt schon gefunden, aber nur zur Information als Sie, das ist so eine leichte Information, dass sie wissenschaftlich noch gar nicht abgesichert ist. Aber Sie können schon mitreden. Wenn irgendwer also Ihnen sagt, Herr, Juden hat schon seit dem 2. Jahrhundert gegeben, können Sie sagen, ja, das habe ich auch schon gehört. In der Schottenfuhr hat es einer schon dazu. Das heißt also, ich darf Ihnen sagen, das ist aber so neu, sonst sagen wir, seit dem Mittelalter gibt es also Juden. Wir haben zurzeit 7000 eingetragene Juden bei der israelitischen Kultusgemeinde. Wir haben rund 15.000 Juden, konfessionelle Juden, auf unserem Staatsgebiet. Aber die sind nicht eingetragen, weil sie nicht religiöse Juden einfach sind. Sehr viele Juden, die aus der früheren Sowjetunion gekommen sind, die ja art religiös aufgewachsen sind, aber es war die einzige Möglichkeit, aus dem Staat rauszukommen, dass sie gesagt haben, wir sind Juden. Die wollten in Israel auch nicht sein und die sind also bei uns geblieben. Wir haben rund 7000, die nicht eingetragen sind in der israelitischen Kultusgemeinde. Der Grund ist folgender. Wir haben in Österreich ja konfessionelle Schulen und unter anderem auch jüdische Schulen. Und bei den jüdischen Schulen ist es anders wie in unseren konfessionellen Schulen. Sie müssen, um ihr Kind in eine konfessionelle, in eine jüdische Schule zu bringen, wir haben da Volksschule, Hauptschule, jetzt Mittelschule und auch das Zvi Peres Gymnasium nach dem ersten Rabbiner in Wien, ein Gymnasium. Sie müssen bei der israelitischen Kultusgemeinde eingetragen sein. Sie müssen Mitglied der Kultusgemeinde sein. Das heißt, jüdische Privatschulen nehmen nur Kinder aus einem jüdischen Elternhaus. Ganz anders wie unsere Schulen. Wir sagen, wir nehmen alles, wir werden sie schon katholisch machen. Manchmal gelingt uns das also nicht. Das heißt, aber, und es ist noch ein Unterschied, wenn eine jüdische Schule einen Lehrer zum Beispiel für Mathematik sucht, dann suchen sie in einer jüdischen Schule den besten Mathematiklehrer, der am Markt ist. Wenn wir in einer katholischen Privatschule einen Mathematiklehrer suchen, suchen wir auch den Besten, der am Markt ist, aber wir schauen auch noch dazu, ob er katholischer ist. Wenn er das nicht ist, nehmen wir den Zweitbesten. Das heißt, Sie spüren hier, weil die jüdische Pädagogik also ganz anders geht, da geht die Weitergabe des Glaubens nicht jetzt durch die Schule primär, sondern durch das Elternhaus. Deshalb schauen Sie also, dass Sie Kinder nur aus quasi religiösem Elternhaus haben oder die halt in der Kultusgemeinde eingetragen sind. Und Sie haben ja dann in der Schule Religionsunterricht. Sie haben übrigens eine Stunde mehr als wir. Die jüdischen Schulen haben 3 Religionsstunden, wobei sie nur 2 als Religionsstunden eignen. Und die dritte Stunde ist jüdische Geschichte. Das heißt, wo sie das Alte Testament lernen, wo eben die Geschichte des Judentums einfach vorkommt. So viel zu dieser israelitischen Religionsgemeinschaft, wo es auch gerade auf unserem Staatsgebiet seit Kardinal König eine großartige Gesprächsbereitschaft gibt. Ich kann mich erinnern, als es den früheren Oberrabbiner Paulheim Eisenberg gab, oder ihn gibt es ja immer noch, aber als er noch Oberrabbiner war, haben wir ihn relativ gerne für unsere Fortbildungsveranstaltung für christliche Religionslehrer eingeladen, weil er einfach ein Erlebnis war. Wissen Sie, der konnte wirklich in alter jüdischer Tradition in dieser Gleichnishaftigkeit, in dieser Beispielhaftigkeit, in dieser Klarheit, konnte er uns den jüdischen Glauben erzählen, dass man immer gesagt hat, schaut, dass der nicht katholisch ist, weil wenn der katholisch wäre, hätte er uns das auch so schön erklärt. Das können wir halt einfach nicht. Wissen Sie, das ist so die Spezialität des Judentums. Da brauchen Sie ja nur an Christus denken. Wenn Sie Christus, war kein großartiger Theologe, aber er war ein unglaublicher Narrativer. Er hat also Geschichten erzählt, die einem wirklich also bleiben. Und das hat der Oberrabbiner Außenberg auch gehabt. Aus dem Grund sage ich Ihnen das, den haben wir so oft eingeladen, dass uns einmal gesagt hat, na, jetzt kann ich nicht mehr zu euch kommen, jetzt muss ich zuerst zu meinen Juden kommen, weil die sind schon ganz spät, dass ich so oft bei euch bin. Nur ein Beispiel, wie gut hier einfach die Kommunikation funktioniert hat. Dann die altkatholische Kirche 1877, Sie wissen, dass sie halt altkatholisch deshalb heißen, weil sie nach dem ersten Vatikanischen Konzil mit dem Unfehlbarkeitsdogma des Papstes, dass sie da gesagt haben, na, das geht nicht mehr, wir bleiben katholisch und wir bleiben altkatholisch. Ein bisschen Erkränkung, weil wir gesagt haben, nicht das Katholische, und sie wollten altkatholisch bleiben, weil sie diesen Primat des Papstes nicht mitgetragen haben. Wobei man damals klarerweise sagen hätte müssen, es gibt ja nur der Primat, wenn er das Wetter voraussagt, ist er natürlich fehlbar, um das geht es nicht, sondern nur in Glaubens- und in Sittensachen. Und wenn Sie jetzt dran denken, in Sittensachen hat es überhaupt noch kein Dogma gegeben. Also nicht einmal die Pille. Sie können machen, was wollen, Dogma ist das keines. Einige haben gemeint, es ist fast ein bisschen ein totes Recht. Deshalb sagt das der jetzige Papst Franziskus, ich brauche das ja gar nicht mehr so erwähnen, ich brauche den Primat fast gar nicht mehr. Aber dazu ist es noch ein bisschen zu früh. Wichtig für Sie ist nur zu wissen, dass die altkatholische Kirche natürlich rund 9000 haben sie. Ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe, über dieses Thema zu sprechen, waren wir bei 18.000. Das heißt, und zwar, ich sage Ihnen auch den Grund. Wenn Sie früher aus der katholischen oder evangelischen Kirche ausgetreten sind, dann haben Sie gedacht, wer wird mir eingraben? Und dann ist man altkatholisch geworden. Dieses Argument ist heute vollkommen weggefallen, weil es ja viele Grabredner gibt, die auch religiöses ein bisschen reden. Sie müssen heute, wenn Sie die katholische Kirche verlassen, nicht mehr zu einer anderen Kirche gehen, sondern Sie können also ohne gehen. Das war vor einigen Jahrzehnten nicht so und davon wurden auch die altkatholische Kirche immer gespeist von den vielen, die also aus der katholischen Kirche ausgetreten sind. Und dann gibt so ein paar, die evangelisch-methodistische Kirche in Österreich, die haben rund 1200. Das sind jetzt alle evangelische Gruppierungen, die also weltweit entstanden sind und die auch in Österreich, weil wir ein offenes Land sind, haben wir halt solche Leute auch. Und jetzt komme ich zu den Mormonen, Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Die sind 1955 staatlich anerkannt worden. Sie sind heute ungefähr 3000 und sie waren bei der staatlichen Anerkennung auch ungefähr 3000. Und jetzt fragt er sich, warum sind die Mormonen 1955 staatlich anerkannt worden? Ich kann Ihnen sagen, 1947 ist der Marshallplan entstanden. Das heißt, das war der Plan der Amerikaner, dass sie den Kriegsländern geholfen haben, Und Österreich war ja auch ein Kriegsland und wir haben bei dem Marshallplan durch Zufall den Bundesstaat Oder zugeteilt bekommen. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger des Bundesstaates Oder haben ab 1947 für Österreich gesammelt und haben uns diese Care-Pakete geschickt. Sie sind alle noch zu jung, um zu wissen, da war der Käse, Marmelade und so weiter in diesen Töpfen drinnen. Und das war 8 Jahre. Und 1955 war der Marshallplan beendet. Da haben wir alle schon gut ausgeschaut. Gell? Und dann haben wir als österreichischer Staat gesagt, wir bedanken uns jetzt bei den Bürgerinnen und Bürgern des Staates Utah. Das ist nämlich der Mormonenstaat. Und dann haben wir auch noch gesagt, wie können wir euch eine Freude machen, aber kosten das nichts, weil wir hatten ja kein Geld 1955. Die waren so clever, die haben schon gewusst, in Österreich gibt es die Anerkennung von Religionen. Haben sie gesagt, tut uns anerkennen. Haben wir gesagt, das machen wir, das kostet nichts. 1955 haben wir die Mormonen staatlich anerkannt. Als Geschenk, dass sie uns 8 Jahre Marshallplan geholfen haben. Gleichzeitig sage ich Ihnen noch etwas. Viele Gruppierungen, die heute staatlich anerkannt werden wollen, später kommen dann die Zeugen Jehovas auch dazu, die haben sich erwartet, wenn sie staatlich anerkannt sind, dann wachsen sie schneller. Bei den Mormonen trifft das überhaupt nicht zu. Die waren 1955 rund 2.500, vor allem Amerikaner, die nach dem Krieg hier geblieben sind und sie sind heute auch nicht viel mehr. Sie gehören heute so der oberen Mittelschicht und der unteren Oberschicht an. Sehr etabliert, sehr, sehr, sehr konfliktfrei und da gibt es überhaupt keine größeren Probleme. Sehr bildungsorientiert. Ich kann ja nur ein kleines Bonmot erzählen. Die Hauptstadt im Bundesstaat Utah ist Salt Lake City. Und sie haben auch dort eine Privatuniversität. Und Rom hat natürlich auch eine Privatuniversität. Und jedes Jahr schauen wir halt, wer hat mehr Studenten. Einmal hat Utah 30.000 Studenten, dann hat Rom nur 28.000. Nächstes Jahr hat wieder Rom 32.000, Utah nur 31.000. Und da freuen wir uns. Das sind so die Freuden, weil wir beide Privatuniversitäten haben, je nachdem, wo wir halt mehr haben. Sie sind sehr bildungsorientiert. Wir hatten ja einmal einen Präsidentschaftskandidat, der Mormone war, aber das war noch zu früh. Wissen Sie, also das geht noch nicht, dass so ein extremer, ein Evangelikaler kann Präsident werden, das geht, gell? Aber ein Mormone, das war damals noch ein bisschen zu früh. Und wenn Sie mich fragen, wieso sind die nicht so attraktiv, bei dem, dass sie sehr bildungsorientiert sind, sehr familienorientiert, sie haben alles Werte, die ja uns auch so viel bedeuten, wieso werden die nicht wirklich mehr? Jetzt muss ich sagen, wenn du Werte in deiner Religion hast, die so gegen ein ganzes Volk, also gegen die Lebensweise eines Volkes verstoßen, dann wirst du nicht viel mehr. Was lehren die? Sie haben zum Beispiel ein absolutes Koffeinverbot. Das heißt, sie trinken keinen Kaffee. Sie haben ein Teeinverbot. Sie haben ein Alkoholverbot. In einem Land, zum Beispiel wie Niederösterreich, wo 2/4 schon noch Alkohol klingen, denken Sie ans Weinviertel und ans Mostviertel, da hast du den Alkohol schon im Namen. Da kann es kein Mormonen geben. Natürlich, verstehen Sie? Das heißt dann, auch in Bezug auf die Ehe, ein Verbot eines vorehelichen Geschlechtsverkehrs. Jetzt könnten Sie sagen, das gibt es im Katholischen auch, ja, aber bei uns ist eher ein voreiliger Geschlechtsverkehr als ein vorehelicher. Das heißt, mit diesen Werten wirst nicht mehr in Österreich. Wenn es kein Kaffee, kein Tee, es bleibt nur Milch. Das Kakao natürlich auch noch. Gell? Aber wenn Sie jetzt die Zusammensetzung anschauen, es sind eben überwiegend amerikanische Staatsbürger oder Angehörige von amerikanischen Staatsbürgern. Das ist so Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Zum Inhalt selbst, es ist ja äußerst interessant. Wissen Sie, die Amerikaner haben ja alles. Das Höchste, das Größte, das Schönste. Nur was sie nicht haben, ist, sie haben keine alte Religion. Alle Religionen, die sie haben, sind aus Europa. Entweder katholisch, evangelisch, okay. Und mit den Mormonen haben sie aber auch eine alte Religion. Sie wissen vielleicht, ich kann es nur andeuten, wenn sie mich fragen, nach dem Himmelfahrt Jesu, ist er noch einmal, ist er nach Amerika und hat dort die Kunden noch einmal verbreitet. Das ist in dem Buch Mormon aufgeschrieben worden. Das Buch ist dann vergraben worden, ist hunderte Jahre nicht gefunden worden und im 18. Jahrhundert hat man das Buch wieder ausgeräumt und da hat man gelesen, Jesus war schon vor 2000 Jahren bei uns. Na, da kam bei den Amerikanern Freude auf, denn jetzt haben sie gesagt, wir sind auch religiös, eine alte Religion. Das ist ein Denk, das wir so nicht haben. Uns ist so viel wurscht. Das ist den Amerikanern eben nicht wurscht. Das heißt, sie hatten alles, nur keine alte Religion. Mit den Mormonen haben sie plötzlich eine alte Religion auch. Das ist schon etwas, also was halt ein bisschen zeigt, wie Amerikaner einfach ticken. Dann die griechisch-orientalische Kirche, darf ich Ihnen auch sagen, die hat rund 500.000 Angehörige und 1967 ist die Anerkennung gekommen und sie haben aber angesucht um griechisch-orientalische Kirche und damals ist noch die katholische Kirche gefragt worden, ob wir einverstanden sein, dass wir die griechisch-orthodoxe Kirche jetzt auch anerkennen. Und da hat die katholische Kirche damals gesagt, ja, anerkennen schon, aber griechisch-orthodox geht nicht, denn orthodox heißt rechtgläubig. Und rechtgläubig sei mir. Und dann haben sie den Titel, da hat man gesagt, ja, und woher kommen denn die Orthodoxen? Aus dem Orient. Da hat man gesagt, na gut, du musst anerkennen als griechisch-orientalische Kirche. Und so sind sie dann 1967 anerkannt worden. Aber sie sind eigentlich das, was wir die orthodoxen Kirchen kennen. Ein Unterschied zwischen diesen katholischen Kirchen und den orthodoxen Kirchen ist, orthodoxe Kirchen sind immer Nationalkirchen. Das heißt, sie sind also rumänisch-orthodox, bulgarisch-orthodox. Wir erleben jetzt zum Beispiel in der Ukraine, die ja alle russisch-orthodox waren, mit der Freiheit wollte sie natürlich auch ukrainisch-orthodoxe Kirche. Die Anerkennung läuft gerade. Und dann hat ja auch die katholische Kirche ein bisschen einen Anteil, die sagt dann immer, ja, wenn die ukrainische Kirche jetzt ukrainisch-orthodox wird, ein Teil der orthodoxen Kirche ist aber uniert mit der katholischen Kirche, dann werden wir sie anerkennen, ukrainisch-orthodox unierte Kirche. Wenn Sie sich dann nicht mehr auskennen, ich darf das verstehen, wissen Sie, nur, dass Sie so ein bisschen spüren, dass Sie halt, das sind dann die Unierten, die mit Rom verbunden sind. Und die anderen, die halt ihren eigenen Patriarch in Kiew sozusagen haben. Dann die armenisch-apostolische Kirche, 72 anerkannt, rund 7000 Mitglieder. Dann die neu-apostolische Kirche, 1975 anerkannt, mit rund 5000 Gläubigen. Und dann das, da kann ich Ihnen ein bisschen mehr sagen, die österreichische buddhistische Religionsgemeinschaft, 1983. Und jetzt, wenn Sie sich ein bisschen bei Religionen auskennen, wissen Sie ja, dass die Buddhisten eigentlich sagen, wir sind ja keine Religion. Gleichzeitig sind sie aber in allen Religionsbüchern als Religion anerkannt. Und jetzt haben sie aber, und da sind sie über ihren eigenen Schatten gesprungen. Jetzt haben sie gewusst, in Österreich werden Religionen anerkannt. Sie möchten auch anerkannt werden. Dazu müssen Sie sich aber als Religion bekennen. Das heißt, wenn Sie mir heute sagen, der Buddhismus ist keine Religion, sage ich, Sie haben Recht und Unrecht zugleich. Denn die Buddhisten selbst haben um Religionsanerkennung angesucht. 1981 und das hatte dann 2 Jahre einfach gedauert. Und dann kommt noch etwas dazu, das zweite, sie mussten damals auch schon 2 Promille der österreichischen Gesellschaft haben. Das waren damals 16.000. Und jetzt gibt es aber beim Buddhismus keine Mitgliedschaft. Jetzt, wie kommst du bei 16.000 da? Und das war natürlich ein jahrelanger Kampf. Ja, du bist ja buddhistisch ein bisschen, hast eine Hammer-Buddha-Figur. Geh, lass dich halt eintragen als Buddhist. Man musste sich als Buddhist sozusagen outen. Und haben sich, also das ist, wissen Sie, es gibt hier kein Anerkennen. Und so hat das gedauert, bis wir die 16.000 zusammen gehabt haben. Und dann haben sie aber eine eigene Liste gehabt, da haben sie 50.000 Sympathisanten gehabt. Und da hat man gesagt, siehst du, das ist der Unterschied zur katholischen Kirche. Wir sind sehr viele Mitglieder, über 4 Millionen, aber wir haben keine Sympathisanten. Die Buddhisten sind nur gerade 16.000 haben sie zusammengebracht, aber 50.000 Sympathisanten, die mit dem Buddhismus sympathisieren, aber nicht jetzt sagen, wir sind also Buddhisten. Aber dann haben sie es doch erreicht. Wir selbst waren ja an unserem Institut durch den damaligen Bhikkhu Via Yabura Selavanza involviert, der also sehr das betrieben hat, dass er quasi anerkannt wurde. Der hat uns immer gefragt, was er da machen muss. Und da haben wir gesagt, naja, du musst für jede Unterrichtsstufe für den Religionsunterricht, gell, im Eintrauen, was in diesem Jahr halt gelehrt wird. Das ist für uns ja auch ein Prozess, der über Jahrhunderte gegangen ist. Früher haben wir bei Adam und Eva angefangen, in der ersten Klasse haben wir gesagt, nah, das ist zu, das machen wir in der vierten und so, das war ja. Und jetzt haben die da gesagt, wann soll ich was über Buddha erzählen? Habe ich gesagt, das müsst ihr wissen. Und so haben sie das eingeteilt, haben den Lehrplan eingereicht und haben jetzt auch am Fleischmarkt buddhistischen Religionsunterricht. Übrigens, gleichzeitig dazu gesagt, ich kann Ihnen sagen, Sie sind also alle 16 Gruppierungen, glaube ich, sind da dabei. Ja, 23 Orden des Buddhismus sind unter der einen Glaubensgemeinschaft vereinigt worden. Und die haben heute, da ist das große Fahrzeug, das kleine Fahrzeug, das diamantene Fahrzeug, alle verschiedenen Gruppen sind also hier vereint. Das war für die auch ganz neu, dass sie halt nur als Buddhismus als Ganzes anerkannt werden konnten. Das, also so viel zur orthodoxen, zur buddhistischen Religionsgemeinschaft. Die syrisch-orthodoxe Kirche ist also, sie ist eigentlich syrisch-orthodox nicht bei den Orthodoxen, weil sie die ersten 4 Konzilien nicht alle mitgemacht haben. Das ist ein bisschen komplizierter, aber sie haben sich schon sehr früh abgespalten. Sie sind Monophysiten und sie sind auch bei uns eigentlich immer eine sehr kleine Kirche gewesen, wenn nicht Syrien gewesen wäre, und sie sind heute rund 5.000. Dann die koptisch-orthodoxe Kirche, die ist 2003 staatlich anerkannt worden, und da gibt es auch eine sehr schöne Geschichte, die sind damals ein paar hundert gewesen. Aber sie waren die Lieblinge unseres damaligen Kardinalkönig. Und der hat den Patriarchen, den koptischen Patriarchen, immer wieder in Wien eingeladen gehabt. Er war auch dort. Und als der Kardinalkönig auf die 100 Jahre zuging, er ist ja nie so alt geworden, er ist mit 99 gestorben. Aber die Vorbereitungen waren natürlich schon da. Und der Staat hat sich auch gedacht, Maria, so ein lieber Kardinal, 100 Jahre, was macht man dem für ein Geschenk, der braucht keinen Blumenstock, weil der verwelkt. Und dann hat er also die Idee gehabt, tut's also meine koptisch-orthodoxe Kirche anerkennen. Und das haben wir wirklich. Also Sie sehen hier, wie charmant der österreichische Staat ist im Verhältnis. Wenn du prominent bist, ein bisschen religiös, kannst du deine eigene Konfession anerkennen lassen. Und so ist also 2003 die koptisch-orthodoxe Kirche, denn eigentlich hätten sie ja 2 Promille gebraucht. Na, auf das sind sie nie gekommen, aber man hat ja gesagt, das geht also schon. Und dann Jehovas Zeugen in Österreich. Wir sind immer Zeugen Jehova, aber offiziell ist also Jehovas Zeugen in Österreich 2009. Und jetzt darf ich, sie sind heute rund 23.000 in rund 160 Königreichsälen. Da sehen Sie schon, sie holen sich einen neuen Königreichssaal, sobald sie um die 100, 150 werden. Denn sie haben festgestellt, das ist eine überschaubare Größe. Da kann ich noch feststellen, wenn einer fällt oder Nermer kommt, oder da kann ich mich um jeden Einzelnen kümmern. Diese Pastoral hatten wir auch in Korinth, aber vor 2000 Jahren. Heute haben wir das natürlich nicht mehr. Wissen Sie, heute konnten die Kirchen kommen, es kennt die keiner. Die Kommunion kriegst trotzdem. Das heißt, bei den Zeugen Jehovas, sobald sie 150 werden, trennen sie sich und gründen einen neuen Königreichssaal. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, sie waren auch 2009 anerkannt. Sie waren vorher eine religiöse Bekenntnisgemeinschaft. Und jetzt habe ich Ihnen gesagt, du musst 10 Jahre Bekenntnisgemeinschaft sein, dann kannst du ansuchen. Sie haben angesucht, über 2 Promille waren sie schon immer und sie sind dann tatsächlich 2009 anerkannt worden. Und jetzt kommt's. Die große Angst nicht, aber wir haben zum Beispiel gesagt, aha, jetzt werden die auch Religionsunterricht sozusagen machen. Gesetzlich wäre das möglich gewesen. Es war ein bisschen die Angst so unter uns Katholen und so weiter, Mario, wenn der kommen, noch aggressiver Wirbel und so weiter. Aber dann kam ein Argument und sie haben gesagt, nein, Religionsunterricht wird es bei den Zeugen Jehovas nicht geben, obwohl sie dadurch die Möglichkeit hätten und staatlich bezahlt. Das hat uns auf der einen Seite gefreut. Als sie aber das Argument gebracht haben, warum, waren wir sehr entsetzt. Weil sie gesagt haben, eine österreichische Schule, so eine durchschnittliche Schule, ist sowas von gottlos, sowas von schlecht, dass sie es nicht wert ist, dass hier von Jehova einfach berichtet wird. Und es sind unsere Königreichssäle, die sind heilige Orte auf dieser Welt, wo wir Religionsunterricht haben. Auf der einen Seite haben wir gesagt, na Gott sei Dank kein Religionsunterricht. Auf der anderen Seite, es war ein entsetzliches Zeugnis, wie sie unsere Schulen einfach sehen. Als gottlose, verwahrloste, wertlose Orte. Und das war mit ein Grund, dass sie bis heute keinen Religionsunterricht an unseren österreichischen Schulen haben, obwohl sie die Möglichkeit gesetzlicherweise einfach hätten. Sie verzichten auf das, weil sie sagen, mit diesem gottlosen Staat wollen wir also hier nichts zu tun. Nur, das ist sicher ein bisschen auskennender, wie auf der einen Seite spannend, interessant, menschlich, aber auch natürlich entlarvend, dass es ist. Und dann kommt 2013 die alevitische Glaubensgemeinschaft in Österreich und das sind jetzt von den Moslems, den Islam habe ich Ihnen ja vergessen zu erzählen. Entschuldigung, deshalb die Aleviten. Na, 1912 war ja der Islam. Und soll ich Ihnen sagen, wir haben ja vor einigen Jahren 100 Jahre gefeiert, Islam. Damit sind wir das einzige Land in der EU, wo der Islam staatlich anerkannt ist. Und zwar ist er 1912 anerkannt worden, als 1907 der Ausgleich war, noch in der KNK-Zeit. Als Bosnien und Herzegowina zum KNK-Reich kam, wo ja überwiegend Moslems sind, haben die Habsburger gesagt, na natürlich ist also der Islam jetzt auch auf Österreich, auf KNK-Gebiet anerkannt. Und wir haben das für KNK angenommen, 1912. Dann kam der Erste Weltkrieg, 1918. Wir haben das Konvolut von Gesetzen 1919 übernommen. Da war natürlich die Anerkennung des Islams auch drin. Kein Mensch hat das gewusst. Das haben wir halt mitgetragen. Die Juristen unter Ihnen sollen sich schämen, dass sie das nicht gemerkt haben. Jahrzehnte haben wir dieses Gesetz gehabt. Dann kam der Zweite Weltkrieg. 1945 haben wir wieder dieselben Gesetze übernommen. Der Islam war immer noch staatlich anerkannt. Niemand hat das also gewusst oder gebraucht oder überhaupt nicht. Die ersten Gastarbeiter, die in den frühen 60er Jahren gekommen sind, sind ja nicht als Moslem gekommen, sondern die sind als Arbeitskräfte gekommen. Erst wie sie dann gesagt haben, na, ich gehe vielleicht da nicht haben, dann haben sie die Frauen nachgeholt, dann sind sie plötzlich Familie geworden, dann haben sie gedacht, naja, und was machen wir jetzt am Freitag? Da haben wir ja beten und da ist das aufgekommen. Und dann haben sie in unseren Gesetzen nachgeschaut und gesagt, das ist eine Anerkannt. Seit 1912, 1965 haben die ersten Juristen erkannt, das ist ja immer noch in unseren Gesetzen drinnen. Es hat keine neue Anerkennung gebraucht, sondern wir haben das immer schon anerkannt gehabt. Nur war es totes Recht. Ab den 60er Jahren haben wir dann und dann wurde die Moschee gebaut, die erste am Tobertusdamm und so weiter. Und seitdem haben sie ein ganz anderes Bewusstsein. Und seitdem wissen wir auch, aha, da gibt es ja verschiedene Gruppen. Da gibt es also die Hauptgruppe, das sind die Sunniten, ungefähr 80%. Dann gibt es so 15% die Schiiten. Und dann gibt es noch 5% die Aleviten, nach dem Ali. Und der Unterschied zwischen der Ali ist nämlich der Schwiegersohn vom Propheten Mohammed. Er hat nämlich die Fatima
geheiratete Tochter des Propheten. Und der Streitfall ist also so, die Sunniten sind die geistigen Nachfahren vom Propheten Mohammed, ja, sie müssen, aber die Aleviten sind die familiären Nachfolger. Sie sind aus der Familie des Propheten, weil der Ali ja der Schwiegersohn des Propheten war und damit sehen sie sich als die Gewichtigeren an. Das sind sowohl die Schiiten und die haben sich noch einmal getrennt in die Aleviten. Und wir haben in Österreich, und die Aleviten, wenn sie einen leeren Moslem kennen, dann müssen sie fragen, oft ist er Alevit. Die meisten türkischen Moslems sind bei uns Aleviten. Nicht alle, aber doch viele. Sie haben nicht diese fünfmaligen Gebete, Morgengebet, Mittagsgebet, Nachmittagsgebet, Abendgebet und Nachtgebet. Sie haben auch die Moschee mit Männern und Frauen getrennt. Sie haben keine Moscheen, sondern sie haben Gebetsräume, die also nicht mehr auf der Erde, aber noch nicht im Himmel. Wir haben Cem heißen diese Gebäude. Wir haben ein erstes Cem-Gebäude im 21. Bezirk in Wien. Wie ist jetzt ein Gebäude, das nicht im Himmel ist und nicht auf der Erde? Auf Stelzen. Wir haben dort eben dieses Cem-Gebäude auf Stelzen, wo Sie in einer Wendeltreppe raufgehen und dann in einem großen Raum eben dann gebeten. Sie haben Musik, Sie haben Tanz, Sie sind also anders, wie halt wir so Moslem gewohnt sind. Und wir haben Sie, und weil Sie ja nicht zu dem Islam gehören, 1912, haben Sie gesagt, wir wollen anerkannt werden. Und jetzt war noch ein kleines Promo. Es gab zwei alevitische Gruppierungen. Die Österreich-Gruppierung und die Wiener-Gruppierung. Die Wiener-Gruppierung war die ältere. Aber die österreichische Gruppierung hat ein bisschen früher um Öffentlichkeitsrecht angesucht und sie sind ja anerkannt worden 2013. Und wenn sie unten schauen, und dann haben die Wiener blöd geschaut und haben gesagt, nein, wir wollen aber anerkannt. Wir wollten aber nicht mit den anderen Aleviten. Was, da gibt es auch wieder Schwierigkeiten. Und dann haben sie gesagt, nein, wir sind die Alt-Aleviten. Und so hat man dann später die Alt-Aleviten, Sie sehen es, unter den religiösen Bekenntnisgemeinschaften zusammengefasst. Sie sind halt also zwei Gruppen. Wenn sie sich über die Zersplitterung der katholischen Kirche wundern, dann wundern Sie sich aber bitte auch über die Zersplitterung der anderen Gruppierungen. Das ist nichts besonders Christliches, sondern das gibt es, wenn Sie so wollen, in allen Religionen. Und da haben Sie dann die alevitische Glaubensgemeinschaft, die 2013 anerkannt wurde. Und jetzt noch etwas Besonderes, die letzte Gruppe, die Freikirche in Österreich, das sind jetzt, und zwar, da gibt es ja an die 30 Gruppierungen. Keine einzige Gruppierung kommt aber auf eine gescheite Teilnehmerzahl. Die haben alle 2.000, 5.000, 3.500. Und keine einzige Gruppe hätte 18.000 gehabt, denn 2 Promille brauchen sie. Und da haben sie so 2010 eine unglaublich geschickte Idee gehabt. Und sie haben gesagt, tun wir uns doch die 5 stärksten Freikirchen zusammen, die aber untereinander ja nicht wirklich konnten. Aber schauen wir, dass wir mehr wie damals noch 17.000 haben. Wenn wir zusammen 17.000 haben, dann suchen wir um Anerkennung an. Und jetzt sage ich Ihnen, welche Gruppen da dabei sind. Da sind die Baptisten dabei. Da sind der Bund der Evangelikalen dabei. Da sind die Mennoniten dabei. Da sind die freien Christengemeinde dabei. Und da ist die Leier Christengemeinde aus Wiener Neustadt dabei. Diese 5 Gruppierungen haben zusammen etwa 17.000 damals gehabt, haben angesucht und jetzt ist der Staat hat aber gesagt, ja, aber ich brauche nicht 5 Ansprechpartner, sondern ich will einen Ansprechpartner. Und jetzt haben sie auch geschickt, haben sie gesagt, nur um anerkannt zu werden, ja, haben sie Kompromiss geschlossen, dass jedes Jahr ein anderer Vorsitzender ist von diesen 5 Gemeinschaften. Das ist ein bisschen, kommt mir vor, wie unsere zukünftigen Koalitionsverhandlungen. Gell? Nur um also an der Macht zu bleiben, was muss ich alles tun, dass ich, gell, wo muss ich Abstriche machen? Also das sind jetzt die Freikirchen in Österreich und sie sind seit 2013 anerkannt. Zum Schluss möchte ich Ihnen aber auch noch sagen, dass natürlich diese Säkularisierung, soweit sie auch voranschreitet, Hand in Hand mit einer gewissen Zersplitterung von den einzelnen Konfessionen gibt. Aber für alle christlichen Konfessionen gilt, dass sie zusammengefasst im ökumenischen Rat der Kirchen sind. Das ist wirklich etwas, da darf ich Ihnen sagen, dass auch religiös eine ganz großartige Errungenschaft ist. Das ist nicht in allen Ländern so. Es ist in vielen Ländern so, aber längst nicht in allen. Wenn Sie an die Vereinigten Staaten denken, da bekämpft sich die First Presbyterian Church und Second Presbyterian Church, die wohl nichts miteinander zu tun haben. Bei uns sind also im Ökumenischen Rat der Kirchen 16 Mitglieder, alle Christlichen, einfach dabei. Und alle 2 Jahre wechselt der Vorsitzende. Bis 2022 war es übrigens unser jetziger Domdekan Rudolf Brockschi. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen, dem Namen nach. Der war Vorsitzender des Ökumenischen Rates der Kirche. Und Sie haben Folgendes gemacht, das wir alle kennen. Sie haben die Weltgebetswoche für die Einheit der Christen, immer vom 18. bis 25. Jänner. Sie haben den Tag vorher als den Tag des Judentums und hinten den Tag Pauli Bekehrung. Deshalb geht es ja bis 25. Jänner. Also, wo Sie sagen, Sie haben so die Klammer des Judentums, verstehst du, vorhin Tag des Judentums, hinten der Jud Paulus, der aber dann Christ geworden ist, verstehst du, er hat das gar nicht gewusst, dass er Christ ist, er hat mir gesagt, er ist Christ geworden, gell? Er hat ja das. Und dazwischen haben wir diesen Weltgebetstage um die Einheit der Christen. Und Sie machen etwas, was auch der Apostel Paulus im Galaterbrief gesagt hat, wo er schreibt, es gibt nicht mehr Juden und Griechen, Sklaven und Freie, da gibt es nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Das heißt, insofern ist es ein sehr schönes Zeichen, auch für die bunte Religiosität Österreichs, dass wir diese Konfessionen, so verschieden sie auch sein mögen, in diesem ökumenischen Rat eben haben. Und schließen möchte ich mit den Worten von Professor Zulehner, der mal gesagt hat, die religiöse Lage moderner Kulturen ist letztlich bunt. Es sieht nicht danach aus, als würde in absehbarer Zeit in Österreich das Christentum durch die Religionslosigkeit abgelöst werden. Die Buntheit der Religionen ist Ausdruck der Buntheit der Bürgerinnen und Bürger Österreichs. Und Sie sind ein lebendiges Beispiel für die Buntheit der Religion Österreichs. Dankeschön.
Vermittlung der Buntheit des Glaubens durch deine bunte Sprache. Also ich denke, du bringst es immer so auf eine Art und Weise, wo Humor mit Dingen, ja, wo man immer wieder viel drüber nachdenken muss, sich in Verbindung bringen kann, dafür ein großes Danke. Danke auch für den Überblick. Ich habe vieles nicht gewusst. Also danke. Ja, und vielleicht haben Sie noch Fragen. Wir machen es jetzt mit Mikrofon, weil viele von Ihnen gemeinsam an der Befragung sind.
Vielen Dank, dass alleine schon von der Akustik und der Rhetorik, dass Sie nachsichtig haben kein Mikrofon gebraucht. Ich fand das wunderbar. Aber ich würde gerne eine kritische Frage zu den muslimischen Religionsgemeinschaften fragen. Wir haben den Anschein, und ein Kollege, der Herr Professor Absar an unserer Universität in Wien, der leider vom Rektor eliminiert wurde, wie Sie wissen, hat ein Seminar gehalten und hat die Scharia, das ja auch irgendwie ist, das ein Interviews gehalten. Da gibt es einen Widerhaken, nur das Recht. Er hat ein Seminar gehalten, wo er die Scharia, die auf den Hadithen fußt, den größten Schrifttum außer dem Koran, und ist zum Schluss mit den Studenten gekommen, die Scharia ist mit der österreichischen Bundesverfassung inkompatibel. So. Das war wahrscheinlich einer der Gründe, warum er solche Probleme gehabt hat an unserer Universität. Wenn das ein Fünkchen Wahrheit hat, dann frage ich mich, ist eine Religionsgemeinschaft, die so einen starken politischen Impact in sich mitführt, noch eine Religionsgemeinschaft oder sollte sie eventuell gewandelt werden in einen politischen Verein? Die haben wir ja, so kann man machen. Und dann gibt es eine andere Gesetzeslage, wie man mit einem Verein umgeht, der unter Umständen mit der Bundesverfassung inkompatibel ist. Eine unangenehme Frage, aber wie denkst du das?
Die Frage ist überhaupt nicht unangenehm, sondern die Frage liegt in der Luft. Wenn Sie Zitate Suren aus dem Koran nehmen, dann sind die ja heute, ich will Ihnen das gar nicht sagen, schließt keine Freundschaft mit Christen, schließt keine Freundschaft mit Juden, meide sie. Wenn eine Frau zum Beispiel nicht das macht, was ich will als Mann, dann gibt es drei Möglichkeiten. Das erste, ermahne sie. Das zweite, neige sie im Ehefest. Das ist möglich bei vier Frauen, da hast du noch ein zweites. Ja? Und das dritte, wenn das auch nicht gilt, dann schlag sie. Allein wenn ich sage, schlag sie, sagen die islamischen Theologen, du musst aber das richtig verstehen, was schlagen im Arabischen bedeutet. Das heißt, das kann auch bedeuten, neide sie, verachte sie mit den Blicken und so. Also es ist eine Interpretation. Also ich sehe die Schwierigkeit genauso, die Sie auch haben. Wenn wir das alles bedacht hätten, hätten wir ja 1912 den Islam ja gar nicht anerkennen dürfen. Ich habe sie versucht, warum er auserkannt ist. Wenn er heute um Anerkennung ansuchen würde, hätte er das wahrscheinlich nicht. Aber weil es halt jetzt rechtlich immer schon, ich habe es ja versucht mitzutragen, wir haben das gar nicht gewusst, dass wir diese Anerkennung haben, sondern es ist uns erst in den 16 Jahren bewusst geworden und jetzt müssen wir davon leben. Da sind wir auch der einzige Staat in der EU, der den Islam so anerkennt. In Deutschland ist es Bundesland der Sache, dass er in manchen Bundesländern anerkannt ist, in manchen also nicht. Aber ein sehr großartiger Kollege, der mitgeholfen hat, die Moschee in Bad Vöslau auf gute Füße zu stellen, hat auch eine Frage. Bitte.
Ich muss ergänzen, das ist vielleicht auch eine Antwort. Wir haben ein Islamgesetz gemacht vor wenigen Jahren, wogegen die islamische Glaubensgemeinschaft ja protestiert hat. Ich finde es unrecht, denn in diesem Gesetz steht drin, im Konfliktfall kann sich vor dem österreichischen Gericht niemand auf eine islamische Gesetzgebung berufen oder auf eine scharia-tische. Das heißt, da ist eine Sicherung eingebaut, dass das österreichische Gesetz nicht überrollt werden kann durch eine religiöse Rechtskonzeption.
Darf ich dazu eine kurze Ergänzung? Ich habe das Islamgesetz nie gelesen, aber letzte Woche habe ich es gelesen, weil wir eine Gruppe gebildet haben, wo wir uns damit beschäftigen. Paragraph 24 steht drinnen, da geht es um die Lehrerausbildung. Und das ist, glaube ich, ein ungelöstes Problem. Wir sollen 5 Ordinariate etablieren, steht drin, 5 Ordinariate in Wien für die Ausbildung der Religionslehrer. Wir haben bis jetzt mit Herrn Professor Aslan, der ist auch schon der Kandidat, die kennen ihn, aber wir haben versucht, noch Leute zu berufen, aber es gibt keine Kandidaten, die wissenschaftlich das können. Wir wollen ja die Lehrer wissenschaftlich ausbilden.
Da muss ich etwas auf einen Satz machen. Ich würde heute nicht mehr für die Moschee in Bad Vöslau einen Fingerkrumm machen. Aber zu der damaligen Zeit, das war vor 20 Jahren etwa, erschien das unproblematisch. Heute erscheint mir das schon problematisch.
Bitte.
Ich weiß nicht, ob das heute noch gilt, aber in den 80er Jahren war in der Lehramtskommission, wo man sich als Absolvent der Lehrerausbildung die Bestätigung geholt hat, des Abschlusses, damit man dann eine Stelle nicht bewerben kann. Und da hat man ein Formular ausgedruckt bekommen, ausgefüllt und war dann ganz erstaunt, als man mir gesagt hat, naja, Sie müssen auch noch das Religionsbekenntnis angeben. Worauf ich gesagt habe, ja, aber da gibt es keine Rubrik. Ja, das fügen Sie einfach so ein. Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht ist es so eine Marotte nur mir gegenüber. Das Saal war voll, also Saal, das war da ganz klein, noch in der Landesgerichtsstraße, so im ersten Stock, ein riesiger Raum. Und ich habe gedacht, ich packe ein bisschen langsamer ein und habe gehört, Sie haben von jedem, der das Formular angegeben hat, gesagt, und das fügen Sie noch ein. Also es wurde inoffiziell erhoben, dass das Religionsbekenntnis verlangt wird. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, es gibt die Jüngere vielleicht, die.
Also, wenn Sie zum Beispiel in einer katholischen Privatschule mit Ihrem Kind bewähren, fragen Sie natürlich schon auch nach der
Lehre. Das ist was anderes, aber die Prüfungskommission war ja nicht der Privatschule und öffentliche Schule, sondern allgemein.
Ganz öffentlich.
Ja, und das ist.
In der Regel darf man nach dem Religionsbekenntnis eigentlich nicht mehr fragen.
Das war damals.
Das gehört heute zu den
Privatschulen. Noch eine zweite Frage. Die Lehrer in einer Privatschule werden, glaube ich, nur dann bezahlt, wenn sie die Schule ein Öffentlichkeitsrecht
haben. Ja, natürlich.
Ja, das heißt, nur ein Teil der Lehrer ist öffentlich bezahlt. Aber es gibt auch Privatschulen, wo zum Beispiel die Unterstufe, da gab es nie einen Inspektor und da war die Lateinlehrerin für den Drittjahrstand. Das war gar nicht üblich, dass sie die Schularbeiten zurückgegeben hat. Da sind also Dinge gelaufen, wo man gedacht hat, in einer öffentlichen Schule hätte sie das nie. Ich glaube, das gibt es heute noch so. Wenn Mobbing vorkommt, dann wird nicht das gemobbte Kind beschützt und der Aggressor, sondern da war immer der Gemobbte, der Troublemaker, und dem hat man dann empfohlen, in eine andere Schule zu gehen. Weil die Mobber meistens besuchte Eltern hatten. Die Spendenfreudigkeit war auch der Gradmesser. Und dieses, glaube ich, bis heute noch.
Jetzt plaudern Sie schon sehr Intimes aus unserem
Mann. Ich würde es auch nur in den Buchungen gereicht haben. Das gibt es so heute noch immer. Sie sagt dann, die Privatschulen gelten als die besseren. Und da wollte ich Ihnen sagen, ja, es gibt
da. Jetzt warten Sie auch, also hier haben Sie eine der charmantesten Vertreterinnen als Direktorin einer sehr prominenten Privatschule in Wien, die sehr überlaufen ist und Kraft der pädagogischen Begabung der Direktorin und ihrer Lehrer natürlich sehr begabt ist. Also generell können Sie Kind hingehen, wo Sie wollen, aber es ist merkwürdig, dass sehr viele österreichische Eltern, ob gläubig oder nicht, ihre Kinder an eine katholische Privatschule gehen. Und dort sogar zahlen müssen, das ist nämlich eine öffentliche Schule. Aber es ist vielleicht jedem überlassen.
Wie konkret ist denn derzeit der Religionsunterricht in Österreich an den staatlichen Schulen? Was findet tatsächlich statt? Ein Beispiel, ich empfehle jedem den Kinofilm Favoriten, der jetzt gerade läuft, also der Film 80 plus ist auch sehr gut. Und in diesem Film wird gezeigt, ein Beispiel, eine Lehrerin mit der Schulklasse geht in den Schlepperturm und lässt sich von Toni Faber den Dom zeigen. Der Herr Faber fragt nach, wer ist denn ein Christi und es war null. Die ganze Klasse bestand aus dem Dienen. Jetzt frage ich mich, wenn Religionsunterricht an dieser staatlichen Schule in Favoriten stattfinden sollte, dann die werden doch nicht 28 Muslime in der religiösen Frage stellen. Was ist denn wirklich los in den Schulen?
Also alles ist das. Wenn wir mit den Schulwäschen anfangen, dann sind wir wochenlang noch da. Ich meine, das Beispiel Favoriten. Ich könnte Ihnen natürlich ein Beispiel aus St. Jakob in Rosenthal sagen, in Kärnten von 20 Kindern, 20 Katholiken. Also das ist natürlich wieder anders. Also, aber Favoriten ist natürlich so einfach, ist das nicht. Aber es ist sehr schön, dass auch diese Kinder in eine Kirche gehen, will sie natürlich auch in eine Moschee gehen. Aber jetzt muss ich Ihnen schon sagen, es gibt islamische Eltern, die wollen nicht, dass ihr Kind in eine Kirche geht. Es gibt aber keine christlichen Eltern, die nicht wollen, dass ihr Kind in eine Moschee geht, zum Beispiel. Das ist für uns ganz natürlich, dass die Kinder, wenn sie in eine Moschee gehen. Aber es gibt islamische Eltern, die nicht wollen, dass ihr Kind in eine Kirche geht.
Und normal ist es in Österreich so, also ich weiß das jetzt von meiner Zeit noch, 5 Kinder einer Fremdreligion, unter Anführungszeichen, in einer katholischen Schule, haben das Anrecht, dass ihr Religionsunterricht an der Schule stattfindet. Das heißt, wenn ich 5 muslimische Kinder hatte, hatte ich nicht. Ich habe einmal 3 muslimische Kinder bei mir an der Schule gehabt, weil unser Ordensgründer muslimisch, jüdisch und christliche Religionen gemeinsam vereint hat und die Schule gegründet hat, sind von der Nachbarschule 3 Kinder dazugekommen und wir hatten bei mir an einer katholischen Schule, musste sein, ein islamischer Religionsunterricht einmal in der Woche am Nachmittag. Und das war genau das Gleiche bei den Evangelischen, die hatten es am Vormittag oder am Nachmittag. Also in den katholischen Schulen müssen die Kinder sich verpflichten, den Religionen als Unterricht ihres eigenen Glaubens zu besuchen. Und da gibt es die Regelung. Und ab 15, das war dann die Regelung, Kinder, also bei uns ab 15 Religion, römisch-katholische Kinder, hat man 2 Anrecht auf 2 Stunden Religionsunterricht in der Woche. Und da war im Frühjahr so, bei uns halt in den öffentlichen Schulen, das so, dass man diese 15 Kinder nicht gehabt hat, dass man aber trotzdem die Stunden zur Verfügung bekommen hat. Und dann waren wir immer diejenigen, die die Religionsstunden verwendet haben und die anderen haben sie zum Fördern verwendet. Also da war das so ein Graubereich dann drinnen. Aber im Prinzip ab 5 Kinder ein Anrecht auf eine Religionsstunde. Clara, bitte. Clara, ja?
Ich hätte gerne den prinzipiellen Unterschied zwischen Religionsgemeinschaft und Sekte. Was ist das für ein Unterschied? Sekte, das kommt von Sektare, nicht der Abspaltung. Und was ist das für ein Unterschied da zwischen einer Religionsgemeinschaft und einer Sekte?
Das heißt, eine anerkannte Religionsgemeinschaft dürfen Sie nicht Sekte sagen. Sie sind keine Sekte. Sekte ist halt ein Begriff der Stärke. Wir waren ja eine jüdische Sekte zur Zeit Jesu. Wir waren eine jüdische Sekte aus Galiläa mit den Fischern und der Verkaufsleute und so weiter waren eine Sekte. Als wir immer mehr geworden sind, hat man gesagt, der Sekte sei sie nicht mehr, dann haben wir zu den anderen gesagt, Sekte. Sekte ist immer ein Begriff der Mehrheit. Wir sagen über die anderen, das ist eine Sekte. Weil sie die kleineren sind, sich abgespalten haben und so, wenn sie sich abspalten. Wenn es eine Bekenntnisgemeinschaft ist, dürfen sie nicht mehr Sekte sagen. Ich kann mich erinnern, ich habe einmal einen Vortrag und so weiter, die Zeugen Jehovas, aber die sie noch nicht anerkannt haben, als Sekte bezeichnet, ja, dann hat sich der auch gesagt, sie dürfen nicht Sekte sagen, der hat recht. Sie dürfen zu einer Religionsgemeinschaft nicht, weil Sekte in unserem Sprachgebrauch sehr abwertend bezeichnet. Ja, aber. Sie können das schon sagen, dass das Sekte sind. Sie selber sagen, wir sind eine religiöse Vereinigung. Sie heißen ja Scientology Church. Sie haben eine Scientology Kirche, aber das Staat sagt, na, Kirchen sind wir nicht. Wir sind ja ein Verein, wo es also um Immobilien geht, wo es also um Aktien geht und so weiter. Ja? Aber sie sind sehr bestrebt, das loszuwerden, um zu sagen, das sind wir nicht. Wir haben Gottesdienst, wir haben Priester, wir haben Kult, wir haben Messe. Und trotzdem der Staat, das ist eine sehr schwierige Sache. Ja? Wenn sich der Staat vereinigt, dann sagt er selbst eigentlich keine Kirche. Aus dem Grund, wenn Sie beim Kultusamt ansuchen und anerkennen, ich sage Ihnen, wenn Sie das Teil 2024 hinbringen, das liegt 2026 gar nicht für. Das hat noch keiner angeschaut. Weil es also so ein heikles Thema einfach ist. Aus dem Grund dauert die Anerkennung eben so lange, weil wir das sagen, Sie sind anerkannt. Da haben wir erklärt, dass man es in der deutschen Kirche schon einmal kann.
Aber ich finde einfach der Unterschied zwischen Religionsgemeinschaft und Sekte der, die Religionsgemeinschaft hat noch kein Weg. Und die Scientology ist einfach eine Sekte, weil sie Geld. Das war dann ein Weg, was ich glaube ich auch will.